Anlass für unser Gespräch ist die neue Staffel Germany's Next Topmodel. Dort ist der gesamte Modelcast darauf ausgelegt, besonders divers zu sein. Und die Tageszeitung Das Neue Deutschland schreibt dazu, Zitat, divers ist das neue magersüchtig, Zitat Ende. Meine Frage ist, ist Diversität nun in allen gesellschaftlichen Bereichen angekommen, auch solchen wie Germany's Next Topmodel, wo es ja eigentlich seit Jahren ein reaktionäres Frauenbild gibt?
Ob das reaktionär ist, das Frauenbild, das weiß ich nicht. Aber es gibt schon eins, was eher viele Frauen diskriminiert. Ob Diversität in allen Bereichen, an allen gesellschaftlichen Bereichen angekommen ist, das vermag ich mal zu bezweifeln. Wenn Sie sich die bundesdeutschen Parlamente angucken oder die Top-Entscheidungsgremien in der Wirtschaft, dann werden Sie feststellen, da sind relativ wenig Frauen, relativ wenig queere People, relativ wenig Menschen mit Migrationshintergrund und relativ wenig chronisch Kranke bzw. Menschen mit Behinderung. Allerdings haben wir viele ältere Menschen und viele weiße Menschen und viele Männer in diesen Gremien.
Meine Frage ist auch auf die Staffel Germany's Next Topmodel bezogen. Da scheint ja Diversität oder Diversity jetzt so ein bisschen so eine Vermarktungsstrategie zu sein. Warum wird denn diese Strategie gerade gewählt?
Naja, man kann natürlich denken, dass der bisherige Markt dieser Sendung ausgereizt ist und man jetzt einfach weitere Kundensegmente erschließen möchte. Und das macht man ja manchmal auch mit Diversitätsmanagement, indem man eben sagt, es ist sinnvoll, wenn wir eine türkische Klientel ansprechen wollen, dann sollten die Menschen, die zum Beispiel in der Deutschen Bank beraten, da gibt es sowas, ich meine, es ist die Deutsche Bank, dann sollten die auch türkisch können. Also dass man sich sozusagen der Kundschaft so ein bisschen annähert und gleichzeitig auf der anderen Seite neue Kundschaften erschließen will. Das kann sein, dass das der Grund ist. Vielleicht ist es aber auch ganz einfach so, dass da jemand sitzt, der oder die sagt, nein, das ist mir wichtig, das Thema, ich möchte das jetzt pushen. Das kann ja auch sein.
Nun ist es jetzt, um jetzt noch kurz bei der Sendung zu bleiben, ja schon so, dass jetzt vielleicht der Cast eher divers ist, also wirklich Personen aus unterschiedlichen Spektren irgendwie dabei sind, aber die Inhalte sich nicht geändert haben. Da könnte man ja auch von einer Symbolpolitik sprechen.
Nee. Also ich würde da nicht von Symbolpolitik reden, sondern das ist Integration statt Inklusion. Integration heißt ja, ich nehme zwar neue, andere Personengruppen auf, aber ich ändere nichts an den Prozessen, Strukturen und an der Kultur. Inklusion würde ja bedeuten, dass sich daran auch was ändert.
Ja, da würde ich jetzt direkt auf Unternehmenspolitiken zu sprechen kommen. Als Beispiel der Pride Month, wo jedes Jahr viele Unternehmen Regenbogenflaggen hissen, wo dann die Logos von Firmen wie VW, der Rewe Group oder McDonald's mit einer Pride Flag leuchten. Auch da meine Frage, inwiefern steckt da ein echtes Engagement dahinter?
Also das vermag ich immer nicht zu beurteilen. Und die Frage ist ja, woran machen Sie echtes Engagement fest? Also was ja passiert ist, dass diese Gruppen zumindest gesehen werden, erkannt werden und viele fühlen sich sicherlich auch wertgeschätzt. Aus welchen Motiven heraus die Unternehmen das machen, das ist ja nochmal das muss man ja unterscheiden von dem, was bei denen die angesprochen werden, adressiert werden, was bei denen ankommt. Und das kann natürlich einfach nur Fassade sein, aber es ist natürlich meistens so, wenn man erstmal so eine Fassade aufbaut, also meinetwegen VW ist LGBTIQ-freundlich, dann ist es natürlich so, dass alle Personen, die sich dieser Gruppe zugehörig fühlen und bei VW arbeiten, die können ja dann sagen, aber ihr habt doch da das gesagt und was macht ihr denn jetzt? Also da wird ja ein bestimmter Anspruch auch begründet. Und das ist ja schon mal ein Anfang. Das heißt nicht, dass ich denke, dass jetzt alle queeren Personen in Deutschland irgendwie gleichberechtigt werden oder gewertschätzt werden. Das nicht, aber ich glaube, dass wir auf dem Weg sind. Und wenn ich das noch ergänzen darf, dann das eine ist ja, was man wirklich materiell oder substanziell erreicht. Das kann man sich angucken. Auf der anderen Seite finde ich das immer auch interessant, sich anzugucken, wer ist eigentlich dagegen? Gibt es eigentlich schon Widerstand? Und dieser Widerstand lässt ja darauf schließen, dass die Menschen kapieren, es ändert sich was. oder dass sie das Gefühl haben, es ändert sich was, und zwar viele bisher Privilegierte denken oder könnten denken zu ihrem Nachteil.
Was nehmen Sie denn da für Widerstand wahr? Also wie würden Sie diesen Widerstand beschreiben?
Ja, da gucken Sie doch mal in das Wahlprogramm der AfD. Also da wollen die ja Deutschland normal haben. Das steht ja da auch wortwörtlich. Und normal heißt, die Menschen sollen in der kleinbürgerlichen Ehe leben, mit heterosexuell natürlich, und zwei Kinder, männlich und weiblich, und der Mann ernährt die Familie und die Frau verdient dazu.
Jetzt würde ich nochmal auf die Unternehmenspolitiken zu sprechen kommen. Also Sie haben jetzt ja schon mehrfach gesagt, dass es den immer noch oder vormals unterdrückten Gruppen irgendwie auch dienen kann, wenn da Diversität auf jeden Fall fest drinsteckt in Unternehmenspolitik. Meine Frage ist auch so ein bisschen, inwiefern sich an einem System dahinter nichts ändert, also dass zum Beispiel die CEOs dann männlich und weiß sind, aber trotzdem im Personal Recruiting auf Diversität geguckt wird. Wie können sich denn da auch nachhaltige Veränderungen irgendwie festschreiben?
Ja, indem die Personen, die in so einem diversitätssensiblen Recruiting rekrutiert worden sind, darauf bestehen, dass dieses diversitätssensible Recruiting auch wirklich ernst genommen wird. Und das, also es gibt diesen Ausdruck der Kaskade, also wenn die dritte Führungsschicht schon relativ divers ist, dann könnte die ja auf dem Weg durch die Institutionen des Unternehmens dafür sorgen, dass auch die zweite Führungsebene diverser wird und so weiter und so fort. Wobei mir nochmal wichtig ist zu betonen, Diversität, das sind ja nicht nur die Markierten, also das sind ja nicht nur die Diskriminierten, sondern Diversität meint ja Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig.
Jetzt würde ich mal behaupten, dass viele identitätspolitischen Forderungen aus bestimmten sozialen Bewegungen kommen, also zum Beispiel Antirassismus, Feminismus, also dass da, sage ich mal, irgendwie die Ziele drin stecken, bestimmte Systeme abzuschaffen oder zu verändern, und dass dann, wenn das quasi in Unternehmenspolitiken Eingang findet, aber an diesem System oder an dieser kapitalistischen Verwertungslogik irgendwie nichts geändert hat, also wie kann irgendwie trotzdem ein Wandel erzielt werden und gleichzeitig Diversität stattfinden?
Naja, ich glaube, es ist die kapitalistische Verwertungslogik und die Rechte von Minderheiten nicht notwendig etwas miteinander zu tun haben. Sie können natürlich in so einem kapitalistischen System, können Sie diskriminierte Minderheiten eben nicht mehr diskriminieren. Das ändert aber natürlich noch nichts an den kapitalistischen Prozessen, Strukturen und Diskriminierung über kapitalistischen Prozesse. Also damit meine ich insbesondere auch, also der Kapitalismus, also wenn man das mal ganz einfach nimmt, da gibt es ja die ProduktionsmitteleignerInnen und die eben keine Produktionsmittel haben, und dieser Grundwiderspruch nach Marx, den werden sie nicht auflösen durch ein gutes Diversitätsmanagement, sondern da werden sie eher sozusagen die Lebensverhältnisse angenehmer gestalten für bestimmte Gruppen. Und dann kann man sich natürlich grundsätzlich fragen, auch wieder mit Marx, ist das jetzt sinnvoll, die Lebensverhältnisse angenehmer zu gestalten, oder, wie das ja auch einige TheoretikerInnen sagen, sollte man sie nicht weiter verschärfen, um dann eine Revolution zu initiieren. Das ist ja das, was Marx in seinem kommunistischen Manifest auch aufgeschrieben hat.
Und es gibt ja durchaus auch TheoretikerInnen, die sagen, dass der Kapitalismus quasi seine Kritik verschlingt oder sie sich noch besser zu eigen macht. Und das ist so ein bisschen auch der Aufhänger für mich. Also inwiefern da Kritiken aus sozialen Bewegungen gerade verinnerlicht werden, und um jetzt nochmal zurück auf Germany's Next Topmodel zu greifen und sie in was zu integrieren, was ja eigentlich nicht, sich früher, sage ich mal, nicht dafür interessiert hat und es halt jetzt seit zwei Staffeln irgendwie tut.
Ich würde lieber da nochmal auf Boltanski Schiappelli zurückkommen. Die haben sehr früh schon von der sogenannten Künstlerkritik geredet, in den 70er und 80er Jahren, als man sich versuchte, selbst zu verwirklichen und selbst zu entfalten und dann auch entsprechende authentische Identitäten entwickelte. Und genau diese sogenannte Künstlerkritik, die ist ja jetzt in dem, was der Andreas Reckwitz Singularitäten nennt, wird ja jetzt sozusagen zum Aufhänger, um sich besonders zu machen. Und zwar besonders im Sinne von auffällig und vermarktungsfähig. Und vielleicht gerät da ihr Germany Next Topmodel sozusagen. Vielleicht könnte man da eine Verbindung sehen.
Da würde ich jetzt auch bei Andreas Reckwitz bleiben und auf die Singularitäten nochmal eingehen, was Sie gerade angesprochen haben, und da irgendwie überleiten auf Identitätspolitiken, die bestimmte Unterschiede betonen. Da gibt es natürlich auch nochmal unterschiedliche Arten der Inszenierung von Identitätspolitik. Aber jetzt bei der Identitätspolitik, die Unterschiede betont, inwiefern passt das auch zu einer neoliberalen Unternehmenslogik seit den 90ern?
Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine neoliberale Unternehmenslogik gibt oder ob es nicht eine neoliberale wirtschaftswissenschaftliche Theorie gibt, weil Unternehmen funktionieren ja. Und was Neoliberalismus sagt ja, wir brauchen Rahmenbedingungen, staatliche Rahmenbedingungen, und sonst soll der Staat sich raushalten und nach Möglichkeit sollte alles über den Markt reguliert werden. Also auch das Privatleben zum Beispiel oder alle möglichen, also die sogenannte Ökonomisierung des Selbst. Und bei den Singularitäten, da geht es ja darum, dass man sich vor Augen führen muss, da wird ja nicht alles andere und Besondere anerkannt, sondern das muss ja in einem bestimmten Rahmen passen. Und ich spreche da von so einer inklusiven Normalisierung, die passiert unter bestimmten Bedingungen. Werden Menschen in solchen Diversity Management Strategien wertgeschätzt und anerkannt unter bestimmten Bedingungen, aber nicht unter allen Bedingungen. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig. Und auch die Singularitäten, das macht ja Reckwitz vielleicht nicht ganz so deutlich, aber da geht es ja nicht darum, dass man möglichst besonders ist, sondern man soll ja besonders sein, um entsprechende Klicks zu kriegen oder Aufmerksamkeit zu generieren. Und es gibt natürlich Fälle, da generiert man Aufmerksamkeit, und die wird gesellschaftlich tabuisiert beziehungsweise stigmatisiert. Also Verbrecher im weitesten Sinne zum Beispiel. Also es gibt schon so Grenzen in dem, was für normal gehalten wird. Aber in diesen Grenzen gibt es offensichtlich jetzt die Möglichkeit für ehemals diskriminierte Gruppen inkludiert zu werden.
Da wäre jetzt mal eine Frage eigentlich so ganz polemisch, wie anders ist denn normal? Also wie weit ist da der Rahmen? Welche Merkmale werden da gerade anerkannt, die vielleicht früher abgelehnt werden? Aber wo ist die Grenze, die Sie gerade beschrieben haben?
Naja, ich gehe jetzt mal auf queere Personen. Also insbesondere die Schwulenbewegung hat ja sehr dafür gekämpft, dass jetzt alle Schwulen und Lesben heiraten können, und das ist ja so eine Heterosexualisierung oder Heteronormativisierung schwuler und lesbischer Lebensstile oder Lebensweisen. Da wird ja eine Lebensweise privilegiert, und Schwule und Lesben, die verheiratet sind, die sind sicherlich auch anerkannt, weil sie sicherlich auch für viele berechenbar sind.
Also auch da gibt es wieder Abstufungen, die Sie gerade skizziert haben. Genau. Da würde mich jetzt nochmal, um auf Diversity Management nochmal zurückzukommen, wie könnte denn eine echte diversitätssensible Unternehmensführung oder Personal Recruiting auch aussehen?
Naja, ich denke, dass es schon wichtig ist, nicht alle gleich zu behandeln, sondern es ist, glaube ich, wichtig zu gucken, wer hat eigentlich welche Herausforderungen und wie können wir die Menschen darin unterstützen, dass sie frei wählen können. Das ist so dieser Ansatz von dem Amartya Sen und Martha Nussbaum, dieser Capability Approach, den finde ich gut. Das geht natürlich nicht bei allem und jedem, aber es könnte ja eine Philosophie eines Unternehmens, einer Organisation sein. Wir wollen nicht nur divers sein, wir wollen auch inklusiv sein, und diese Inklusivität stellen wir über diese Strategie des Capability Approaches her. Das fände ich gut. Wie das genau im Einzelfall aussieht, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil dass diese Diversitätsstrategien aus meiner Perspektive müssen die auch zu den Organisationen passen. Zum Organisationszweck, zur Größe, zu den Inhalten und so weiter und so fort.
Da gibt es natürlich jetzt auch Unterschiede, ne? Ob man jetzt in der Technikbranche, wo es generell wenig Frauen gibt, da zum Beispiel Ausschreibungen für Frauen nimmt und eher Frauen nimmt, oder ob man da vielleicht schon spezifisch früher irgendwie anfängt zu fördern. Und da wäre so ein bisschen meine nächste Frage, dass ja oft bei Quoten es so ist, dass quasi bei gleicher Eignung mit anderen Bewerbern quasi die, ich sag mal, diskriminierte Person genommen wird. Inwiefern macht das denn Sinn? Also inwiefern ist das denn zielfähig, um mehr Inklusivität zu erreichen?
Och, wenn Sie mich so fragen, ich finde das gut. Weil Sie müssen ja dann immer auch sehen, dass die Angehörige einer diskriminierten Minderheit ihr Leben lang wahrscheinlich auch Diskriminierungserfahrungen gemacht hat, und die haben dann ein ziemlich gutes Krisenmanagement, und dieses Krisenmanagement kann die Organisation wieder nutzen. Und wenn die Person wirklich gleich qualifiziert ist für den Job, warum sollte das nicht die diskriminierte Person bekommen?
Da wäre meine Frage tatsächlich eher andersrum zu sagen. Ich würde eher denken, man sollte schon viel früher ansetzen.
Ach so, nee, das natürlich. Aber die Frage ist ja dann, also eigentlich müsste man ja mindestens im Kindergarten anfangen, spätestens, damit Stereotypen erst gar nicht so richtig ausgebildet werden. Und natürlich, um mal bei dem Beispiel Frauen und MINT zu bleiben oder Geschlecht und MINT, ist es schon verwunderlich, dass, da gibt es ja auch Untersuchungen zu, dass die insbesondere Mädchen sich ja anfangs durchaus für Naturwissenschaften und Mathematik interessieren und im Laufe der Schulkarriere das aber dann deutlich nachlässt. Übrigens in Westdeutschland ist das ja so. In Ostdeutschland, also in der ehemaligen DDR, war das ja überhaupt nicht so. Also das hat schon ganz viel mit Sozialisation zu tun und nicht mit ursprünglichen Neigungen und Fähigkeiten. Und natürlich haben Sie recht, man muss früh anfangen.
Genau, das ist so ein bisschen, wohin meine Frage auch eigentlich geht. So, ich würde auch auf jeden Fall sagen, okay, bei gleicher Eignung auf jeden Fall die diskriminiertere Person einstellen. Aber auch, inwiefern es sich vielleicht ein Unternehmen oder ein Betrieb oder eine Organisation damit vielleicht auch zu leicht macht. Also so, dass ja quasi schon sehr viel weniger Personen irgendwie, die unterdrückten Gruppen angehören, da an dem Punkt überhaupt ankommen, sich irgendwo zu bewerben, weil vielleicht die Zugangsbeschränkungen abgeschlossenes Hochschulstudium zum Beispiel ist, und dass die schon viel weniger da ankommen. Und dann wird aber gesagt, okay, wir nehmen die diskriminierte Person und machen was für unsere Inklusivität, aber es wird sich dann vielleicht gewundert, warum trotzdem die Bewerberinnenschaft trotzdem relativ homogen ist.
Ja. Und solange sich das im Vorfeld solcher Rekrutierungsprozesse, die ja noch so diversitätssensibel sein können, wie sie wollen, nichts ändert, wird es da auch keine großen Veränderungen geben. Außer, und ich meine, das dürfen Sie auch nicht vergessen, ein wichtiger Punkt, weswegen Unternehmen sich, besonders Unternehmen, aber auch öffentliche Einrichtungen um Diversität kümmern, ist ja, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Und man versucht ja seit Jahren durch den Wiedereinstieg von Frauen in die Erwerbsarbeit beziehungsweise in eine Integration von Menschen mit Migrationshintergrund dieses Defizit zu bearbeiten.